Wir setzen heute unsere Predigtserie im Johannesevangelium fort. Und jetzt habe ich mal geschaut, ich habe es mir gar nicht so richtig vorstellen können, aber das letzte Mal war ich selber dran im Johannesevangelium zum Predigen, und zwar war das Ende November. Also das ist jetzt geschlagene 2 Monate her. Und ja, war die Weihnachtszeit dazwischen und dann noch Gastprediger, offene Gottesdienste, und deshalb darf ich jetzt nahtlos fortsetzen mit unserem Predigtext heute. Wir werden aus dem 8. Kapitel im Johannesevangelium weitermachen, ab Vers 21 bis 30. Und dort geht es um Jesus, der Gesandte des Vaters. Die letzte Predigt hat mit dem Thema zu tun gehabt, Jesus kommt in die Welt als das Licht der Welt. Ich habe so ein bisschen so das Thema gehabt, Licht ins Dunkel. Ja, ist ja ganz aktuell gewesen zu Weihnachten. Jesus, das Licht der Welt. Und wir haben uns da mit den 3 Grundfragen der Menschen beschäftigt, nämlich, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich? Genau, sehr gut. Und haben wir eigentlich geschaut in dem Text, dass Jesus über sich selber da sagt, also wer er ist, woher er kommt und wohin er geht. Er hat es genau gewusst, wer er war, dass es um seine Identität gegangen, woher er gekommen ist, eben seine Herkunft, und wohin er geht, die Zielbestimmung, seine Destination, können wir sagen. Und für die Predigt heute haben wir gedacht, als ich mal den Text durchgelesen habe, boah, eigentlich kann ich die gleiche Gliederung wieder hernehmen, gell? Weil es ist zwar ein bisschen ein anderes Thema, aber es geht wieder um die Identität Jesu, wer war er? Woher ist er gekommen und wohin wird er gehen? Das heißt, die Punkte, das ist auch für einen Lerneffekt dann leichter, gell? Die übernehmen wir eins zu eins, den Inhalt, den werden wir ein bisschen tauschen, gell? Jetzt lese ich den Text und dann werde ich noch kurz beten. Also, Johannes Kapitel 8, Abvers 21. Er sprach nun wieder zu ihnen: Ich gehe hin und ihr werdet mich suchen, und werdet in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden: Er will sich doch nicht selbst töten, dass er spricht: Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du? Jesus sprach zu ihnen: Durchaus das, was ich auch zu euch rede. Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Als er dies redete, glaubten viele an ihn. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, durch deinen Heiligen Geist. Und wir wollen jetzt bitten, dass du uns dein Wort offenbarst, dass wir es verstehen, im Herzen aufnehmen und befolgen. Amen. Es geht also um Jesus, den Gesandten des Vaters. Der erste Punkt: Jesu Identität. Jesus ist der Gesandte des Vaters. Im ganzen Johannesevangelium sind überall verstreut, und das haben wir auch vor Weihnachten schon ein bisschen beleuchtet, die Ich-Bin-Worte. Die werden wir jetzt nicht alle wiederholen, aber da geht es ganz klar um die Identität von Jesus. Wer ist Jesus? Das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der gute Hirte und so weiter. Die ganzen Ich-Bin-Worte. Hier geht es auch in diesem Text um die Identität Jesus. Er ist der Gesandte des Vaters. Das lesen wir in Vers 26 und in Vers 29. der mich gesandt hat. Der Vater ist der, der ihn gesandt hat. Die Frage ist, was verstehen wir unter einem Gesandten, beziehungsweise was ist oder macht ein Gesandter? Was ist das? Was macht der Gesandter? Er führt einen Auftrag aus für jemanden, von dem er geschickt worden ist. Das heißt, wir haben einmal einen Auftrag und einen Auftraggeber. Er hat irgendwas zu tun. Ja. Genau. Er führt nicht seinen eigenen Auftrag aus, sondern von jemand anderem. Es geht nicht um sein Interesse, sondern er führt etwas aus, was dem Interesse seines Auftraggebers entspricht. Ja, heute sagen wir auch, die Diplomaten, die Botschafter, die Gesandten, gell, da gibt's natürlich alle möglichen Parallelen, wobei die Wurzeln natürlich woanders liegen. So die Diplomatie, wie wir es heute kennen, das war damals ein bisschen anders. Gell. Aber von dem Begriff der Gesandte, es geht erstens mal darum, dass der Gesandte den Sendenden repräsentiert. Also der Gesandte ist ein Repräsentant. Dann, was wir schon gehört haben, er handelt im Auftrag des Senders. Ja? Der Sender gibt dem Gesandten einen kleinen Auftrag und sagt, so, das machst bitte, das erledigst bitte. Ja? Was noch ganz wichtig ist, ist, dass der Gesandte die Vollmacht des Senders hat. Der handelt nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern da steckt eine Power dahinter, eine Vollmacht. Und was noch wichtig ist, der Gesandte verpflichtet sich zur Rückkehr. Das sind alles interessante Parallelen, die wir da bei Jesus sehen. Ich habe mir gedacht, was ist ein gutes Beispiel, vielleicht aus unserem persönlichen Leben. Wir haben 3 Kinder und manchmal sind das auch unsere Gesandten. Zum Beispiel, wenn wir frühstücken wollen und es ist kein Butter daheim, ja, und dann müssen wir die Leona mal zum Spar oder zu irgendeinem Geschäft umschicken, ja, Spar ist in der Nähe, und sagen wir, bitte, Leona, hol du ein Butter, damit das Frühstück auch gut schmecken kann, gell? Frische Semmeln haben wir vielleicht schon daheim, aber Butter hol du bitte. So, jetzt geht sie um mit zum Spar. Sie repräsentiert uns als Auftraggeber und holt jetzt eine Butter. Ja? Das ist nicht ihre eigene Idee gewesen, sie isst vielleicht dann eher Müsli, wer weiß. Aber der Papa, der braucht unbedingt auf seine Semmel eine gescheite Butter auf. Also sie repräsentiert mich als Sendenden und sie ist die Gesandte. Sie handelt in meinem Auftrag und sie hat auch meine Vollmacht, das einzukaufen. Weil die 10 Euro habe ich in die Hand gedruckt, das ist praktisch die Vollmacht und sie geht dann um mich. Und es ist, weil es ja kein Alkohol ist und keine Zigaretten, ist es kein Problem, dass sie den Auftrag dann auch ausführen kann, dort bei der Kassiererin. Und, was ich auch gesagt habe, sie ist zur Rückkehr verpflichtet. Also es ist nicht so, dass sie für die 10 Euro irgendwelche Haribo-Gummibärdeln kaufen soll, nein, sondern sie soll den Auftrag ausführen und dann zügig nach Hause kommen, dass wir gemeinsam gemütlich frühstücken können. Jesus ist auch der Gesandte. Und er handelt im Auftrag des Vaters. Der Grund, beziehungsweise das Motiv der Sendung ist welches? Ja, das würde ich sagen, das ist der Zweck. Der Grund und das Motiv ist Gottes Liebe. Gell? Gottes Liebe. Und der Apostel Johannes hat ja noch 3 Briefe geschrieben im Neuen Testament. Neben dem Johannesevangelium und die Offenbarung hat er auch geschrieben, also insgesamt 5 Bücher des Neuen Testamentes. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, lesen wir in den Versen 9 bis 10. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also 2-mal ist da jetzt gestanden, Gott hat seinen Sohn gesandt und wir lesen es nur ein 3. Mal In Vers 14 steht noch einmal, der Vater hat den Sohn gesandt. Also dreimal geht es um die Sendung Jesu Christi als der Sohn Gottes. Und das Motiv ganz klar, Gottes Liebe zu uns. Der Zweck der Sendung, die Uli schon richtig angesprochen, das ist unsere Rettung von Sünde. Johannes 3,16. Gott hat unsere Verlorenheit gesehen und der einzige Ausweg für unsere Rettung war Jesus Christus, der Sohn Gottes, der als einziger Mensch auf dieser Erde gelebt hat, ohne Sünde. Und deshalb kann er sein Leben hingeben als Lösegeld für die vielen. Das lesen wir übrigens da auch in 1. Johannes 4. Er ist der Heiland der Welt, lesen wir in Vers 14. Er ist gekommen, uns Leben zu geben, ja, ewiges Leben, Leben in Fülle und die Sühnung für unsere Sünden zu sein. Ja. Das ist der Zweck der Rettung. Wenn wir uns jetzt nochmal das im Detail anschauen, was zeichnet denn Jesus als Gesandten aus? Und da möchte ich einige Punkte nennen, was Jesus als Gesandten auszeichnet. Und ich werde jetzt mit euch einige Bibelstellen durchgehen aus dem Johannesevangelium. Weil es ganz klar sagt, Jesus ist Gottes Gesandter, der Sohn zur Rettung der Welt. Also was zeichnet Jesus als Gesandten aus? Das erste, seine Legitimität. Die Legitimität von Jesus kommt direkt von Gott, dem Vater. Johannes 5, 43. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das wirft er den Juden vor. Ja. Aber er ist ganz klar im Namen seines Vaters gekommen. In Matthäus 17, Vers 5 auf dem Berg der Verklärung sagt Gott ganz klar, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und er sagt auch, ihn sollen sie hören, sagt er zu seinen Jüngern. Bei der Taufe in Matthäus 3, 17 sagt Gott auch, ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Also Jesus kommt nicht aus sich selbst heraus, seinen eigenen Willen, sondern er ist klar gesandt von Gott und er hat die Legitimation des Vaters. Wie schaut es aus mit der Lehre? Jesu Lehre ist nicht seine eigene Lehre, sondern es ist die Lehre des Vaters, Johannes 7, 16 bis 18. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist ja das, was sie Jesus immer vorgeworfen haben. Ja. Er predigt irgendwas, was eigentlich den Juden total fremd war. Jesus sagt aber, dass er ganz klar von Gott beauftragt ist. Und das ist nicht seine Lehre, sondern das ist die Lehre Gottes, des Vaters. Und er sagt ihnen auch, ihr habt ja die Gesetze und die Bücher Mose studiert, ihr solltet es eigentlich besser wissen, dass die von mir zeugen, die Schriften. Also, die Legitimität, die des Vaters. Seine Lehre, jene vom Vater. Sein Wille. Der Wille Jesus ist nicht sein eigener, sondern ist jener des Vaters. Johannes 5, 30. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6, 38 bis 40. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also auch immer wieder das Thema der Sendung, es wird immer wiederholt. Und Jesus tut nicht seinen Willen, sondern den Willen seines Vaters. Seine Worte sind nicht seine eigenen Worte, sondern jene des Vaters. Johannes 14, 24. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also wieder, es geht immer um den Vater, es geht immer um die Sendung. Johannes 17, Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Wieder, immer das gleiche Thema, gell? Das ist wie ein Schallplatten mit einem Kratzer drinnen, gell? Das wiederholt sich immer, gell? Es geht immer um die Sendung Jesu und warum, um Verlorene zu retten. Ganz ein einfaches Thema. Das Evangelium ist einfach. Die Werke, die Jesus getan hat, waren es seine eigenen Werke? Nein, natürlich nicht. Es waren jene des Vaters. Johannes 5, 36. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Genau. Johannes 9, Vers 4. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und manchmal frage ich mich, wann die Nacht kommt. Lang wird es nicht mehr dauern. Was zeichnet Jesus noch als Gesandten aus? Er sucht nicht seine eigene Ehre, sondern er sucht die Ehre des Sendenden, nämlich die Ehre seines Vaters. Johannes 7, 18. Wer sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Jesus ist es nie um sich selbst gegangen, sondern es ist ihm um die Ehre Gottes des Vaters gegangen, um seinen Willen zu tun und ihn zu verherrlichen. Und was Jesus noch möchte ist, er will zum Glauben an den Vater führen. Das ist seine Intention. Johannes 12, 44. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Natürlich wird Jesus eines Tages wiederkommen, auch um die Welt zu richten, aber das war nicht seine erste Intention. Jesus ist gekommen, um die Menschen zu retten. Aber für den, der sich nicht retten lässt, bleibt leider nur Gottes Gericht übrig. Also das zeichnet Jesus aus, seine Legitimität, die Lehre, sein Wille, seine Worte, seine Werke entspricht alles jenen des Vaters. Er sucht die Ehre des Vaters und er will zum Glauben an den Vater führen. Gut, jetzt kann man sagen, okay, das betrifft Jesus, aber was hat das mit uns zu tun? Und es ist im Vorprogramm auch schon ein bisschen angeklungen, teilweise auch durchs Gebet, denke ich auch von der Uli. Wir sind auch Lichter in der Welt. Ja? Genauso wie der Vater seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, sind wir Gesandte in die Welt hinein. Und ich habe vorhin schon etwas vorgelesen aus Johannes 17, es ist das hohe priesterliche Gebet. Jesus betet genau das in Johannes 17, Abvers 15. Ich bitte nicht, bittet er zum Vater, dass du sie aus der Welt wegnimmst, nämlich die Nachfolger, die Jünger, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und alle Punkte, die ich vorhin aufgezählt habe, die Legitimität Jesu, den haben wir besprochen, und das können wir jetzt alles auf uns anwenden. Unsere Legitimität ist nicht unsere eigene, sondern die von Jesus, weil er ist derjenige, der uns gesandt hat. Unsere Lehre, die wir lehren, da in dieser Gemeinde und darüber hinaus, ist nicht unsere eigene Lehre, das ist die Lehre Jesu. Den Willen, den wir vollbringen, ist nicht unser eigener Wille, sondern hoffentlich der Wille Jesu. Die Worte, die wir sprechen, nicht unsere eigenen Worte, sondern die Worte Jesu. Die Werke, die wir vollbringen, sind nicht unsere eigenen Werke, sondern gemäß Epheser 2, 9 und 10 sind es die Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Und wir suchen hoffentlich nicht unsere eigene Ehre, sondern die Ehre des Vaters im Himmel und die Ehre Jesu. Und wir möchten nicht zum Glauben an uns führen, sondern wenn wir Begegnungen mit Menschen haben, möchten wir, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Wir sind Gesandte. Mein Vater sandte mich, sagt Jesus, ich sende euch. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen. Paulus sagt an anderer Stelle im 2. Korintherbrief, dass wir ein Brief Christi sind. 2. Korinther 3, Vers 3. Also, der erste Punkt, Jesu Identität. Er ist der Gesandte des Vaters und genauso wie er ein Gesandter war, sind auch wir Gesandte in die Welt. Und wenn Jesus sagt, dass er Gesandter ist, dann deutet es auf seine Herkunft hin. Und das ist jetzt der zweite Punkt, Jesu Herkunft. Ja, er ist ein Gesandter, das heißt, er kommt vom Vater. Jesus bringt das ganz klar durch ein Statement zum Ausdruck. Er sagt, ich bin von dem, was oben ist. Das heißt, er ist nicht von dieser Welt. Er ist von einer anderen Welt. Und im Kontrast dazu sagt er über die Pharisäer, ihr seid von unten. Ihr seid von dieser Welt. Das heißt, er macht einen klaren Unterschied. Ich bin von oben, ihr seid von unten. Es kommen immer diese Kontraste zum Ausdruck. Licht, Dunkel, Wahrheit, Lüge, von oben, von unten. Jesus beschreibt hier zwei Welten, zwei Reiche. Der Himmel, das ist das Reich Gottes, ist da, wo Gott regiert. Und es ist jene Welt oder jenes Reich, wo Jesus eben herkommt. Und die Welt auf der Erde ist dieses irdische Reich. Und da regiert nicht Gott, beziehungsweise noch nicht Gott, nur vereinzelt an einzelnen Stellen, aber gesamt betrachtet, wer ist der Herrscher, wer ist der Fürst dieser Welt, wer ist der Gott dieser Welt? Das ist der Satan. 2. Korinther 4, 4 steht, er ist der Gott dieser Welt, Johannes 12, 31, der Fürst dieser Welt. Aber eines Tages wird er gerichtet werden. Also, Jesus beschreibt hier zwei Welten. Er sagt, ich bin von oben und ihr Pharisäer, ihr seid von unten. Ziemlich krasse Aussage. Er geht sogar später, oder er geht überhaupt noch weiter, ja. Später im Johannesevangelium, im 8. Kapitel, er sagt, ihr seid aus dem Vater, nämlich nicht von dem oben, sondern dem Teufel, sagt er in Vers 44. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Also klarer Kontrast. Jesus ist von oben, die Pharisäer sind von unten. Aber Jesus hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, Philipper 2, 6 bis 8. Und er ist in die Welt gekommen, wo ihm der Fürst dieser Welt regiert. Und wir sehen das überall in der Welt. Oder was glaubt ihr, wer die Musik- und Filmindustrie regiert? Was glaubt ihr, wer die Politik, wer die Wirtschaft regiert? Was glaubt ihr, wer das weltweite Bankensystem in der Hand hat? Glaubt ihr, dass das irgendein wohlhabender Christ ist? Was glaubt ihr, wer regiert im weltweiten Sumpf von Drogen und Menschenhandel, Prostitution, Kindesmissbrauch? Was glaubt ihr, wer ganz oben an der Spitze steht? Was glaubt ihr, wer da angebetet wird? Das wird sogar verlangt, die Anbetung Luzifers. Das ist gar kein Geheimnis. Und das ist auch genau das, was wir in Gottes Wort lesen. Braucht man nur zurückdenken an die Versuchung Jesu. Matthäus, Evangelium, 4. Kapitel. Was war die dritte Versuchung? Ja. Wird alles geben. Alle Weltreiche. Das heißt, wer besitzt das? Den ganzen Klunker. Jesus sagt es an anderer Stelle, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Mammons, Geld. Es geht immer nur um das. Gell? Überall. Und wir als Christen natürlich, wir bewegen uns in der Welt. Ja, irgendwie müssen wir uns in diesem System bewegen, in dieser irdischen Welt. Aber Jesus sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja. Weil wir leben in einer anderen Realität. Wir leben in dieser geistlichen Realität. Natürlich, wir haben auch unsere irdischen Ursprünge. Jeder von uns ist geboren, wir haben einen Stammbaum, wir haben ein Alter, wir haben ein Geschlecht Wir haben eine Herkunft. Aber wir haben nicht nur eine irdische Herkunft, sondern ich hoffe, dass wir eine geistliche Herkunft haben. Nämlich dann, wenn wir aus Gott geboren sind. Paulus sagt in Epheser 2, wir waren einst tot in unseren Vergehungen und Sünden. Wir waren Kinder des Zorns. Schauen wir es uns kurz an. Epheser 2, Abvers 1. Auch euch hat er, nämlich Gott, auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Dr. Paulus ganz klar. Was musst du tun, um verloren zu gehen? Gar nichts. Wir sind von Natur aus Kinder des Zorns. Und um das vom Johannes-Evangelium zu bestätigen, Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern was bleibt auf ihm? Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Warum? Weil Gott und Sünde sich nicht vertragt und von Natur aus sind wir alle Sünder. Römer 3, 23 ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Alle Menschen sind wir da im gleichen Boot. Aber Gott hat nach seiner Barmherzigkeit uns auferweckt. Ja? Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir waren einst tot. Aber jetzt sind wir lebendig durch Jesus Christus. Er hat uns herausgerettet aus dem Sumpf. Wer Gottes Reich sehen möchte, der muss, was sagt er, Jesus, dem Nikodemus, der muss von Neuem geboren werden. Nikodemus war übrigens auch ein Pharisäer, aber bei ihm ist es zu einer Kehrtwende gekommen. Er war einer von den wenigen Ausnahmen, wir sehen wir dann später auch noch den Josef von Arimathea. Und später, denke ich, sind andere auch noch zum Glauben gekommen. Aber da in den Evangelien sehen wir immer Jesus im Kontrast zu den Pharisäern. Ich bin von oben, ihr seid von unten. Ich habe schon angedeutet, eben jeder von uns hat eine irdische Herkunft, ja, aber woher wir kommen, das zählt bei Gott nicht, weil egal ob gut oder schlecht, Gott liebt uns so oder so. Aber was zählt ist, ob wir von Neuem geboren sind. Das ist das, was wirklich unterm Strich bei Gott zählt. Haben wir eine echte Bekehrung und Wiedergeburt erlebt? Und Bekehrung bedeutet, dass wir über Sünde gleich denken, wie Gott es tut. Ja? Dass wir Reue über unsere Sünde empfinden und dass es zu einer Umkehr kommt und Gott in unser Leben kommt und zu einer echten Wiedergeburt. Dieses neue Leben aus Gott, das können wir nicht wir selber produzieren, das macht Gott durch seinen Heiligen Geist in uns. Jesu Herkunft von oben. Woher kommen wir? Wir haben eine irdische Herkunft, aber haben wir auch dieses geistliche Leben in uns? Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Jesu Destination, die Zielbestimmung. Und die ist ganz klar die Heimkehr zu seinem Vater. Er sagt in Vers 21, ich gehe hin, ihr werdet mich suchen. Und dann sagt er weiter in Vers 21, wo ich hingehe, könnt ihr nicht folgen. Das sind interessante Aussagen und die bedürfen einer Interpretation, oder? Wie schaut die Interpretation der Pharisäer aus? Aha, der geht jetzt irgendwo hin, wir können da nicht folgen. Sie interpretieren das so, der will sich wahrscheinlich umbringen. Suizid. Und Suizid im Jüdischen war immer mit Gericht Gottes verbunden. Ja. Das heißt, aha, der will sich vielleicht selber umbringen oder er geht in die Zerstreuung, wie auch immer. Wenn er sich umbringt, ist es ein Zeichen von Gottes Gericht. Wenn er in die Zerstreuung geht, dann läuft er davon. Das heißt, er steht nicht wirklich zu dem, was er gelehrt hat. Er macht sich aus dem Staub. Die Realität war aber ganz umgekehrt. Nämlich nicht Jesus unterliegt dem Gericht Gottes und die Pharisäer sind die Grafen. War genau umgekehrt. Jesus verkündet die Wahrheit seines Vaters, er handelt im Auftrag seines Vaters und Jesus sagt ganz klar, ihr werdet in euren Sünden sterben. Und die Sünde ist das, was von Gott trennt. Das heißt, wenn die Pharisäer nicht umkehren und weiter in ihrem Lebenswandel verharren und sich nicht belehren lassen und nicht bereit sind zur Umkehr, dann werden sie in Sünde sterben. Und er sagt das nicht nur einmal, sondern er sagt das insgesamt dreimal. Eigentlich wird einmal ja schon ausreichen, gell? Aber es steht dreimal, es steht in Vers 21, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Es steht in Vers 24, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, und da steht es zweimal, so werdet ihr in euren Sünden sterben, nochmal am Ende des Verses. Also dreimal steht es. Und wenn Jesus dreimal was sagt, dann sollte man besser mal hinhören. Die Bestimmung der Pharisäer ist, dass sie in ihren Sünden sterben werden, wenn sie nicht an Jesus glauben. Und ich glaube nichts, dass es nichts Schlimmeres gibt, als in den eigenen Sünden zu sterben, also sprich unversöhnt mit Gott zu sterben. Ich bin noch nicht so oft mit dem Tod konfrontiert worden, glücklicherweise, aber vom Hören sagen weiß ich von Berichten, wo Leute sagen, sie haben zu tun gehabt mit Menschen, die gestorben sind, und wie die Menschen vom Diesseits ins Jenseits gegangen sind. Und da gibt es grobe Unterschiede. Und man kann es am Gesicht erkennen. Ob jemand in positiver Erwartung ins Jenseits geht, weil er weiß, er kommt in die Hände Gottes des Vaters, beziehungsweise in die Hände Jesu Christi, oder ob er mit seiner eigenen Last stirbt und voll Unfrieden und Unruhe ist und voll Angst eigentlich. Man kann es an den Gesichtern ablesen, habe ich mir sagen lassen. Ob jemand in Frieden hingeht oder ob jemand für seine eigenen Sünden bezahlt. Die Pharisäer reagieren mit der Frage, wer bist du? Man könnte da vielleicht in Klammer hinzufügen, wer bist du, dass du solche Aussagen machst, und wer bist denn du überhaupt? Jesus sagt, was ich zu euch geredet habe. Also, ich sage eh schon die ganze Zeit, wer ich bin. Es gibt die ganzen Ich-Bin-Worte auch, die wären eigentlich mal zu studieren. Und ich bin der Gesandte des Vaters. Und das habe ich eigentlich schon oft gesagt. Und ich rede aus mir selbst heraus, sondern ich rede die Worte des Vaters. Ich vollbringe die Werke des Vaters. Ich tue den Willen des Vaters. Ich suche die Ehre des Vaters. Und Jesus redet da in dieser Situation wieder vom Vater, aber die Pharisäer erkennen es nicht. Ganz einfach, weil es ihnen an dem geistlichen Verständnis fehlt. Das hat zwar den Jüngern auch oft gefehlt, aber bei den Pharisäern ist der Unterschied, die haben es nicht nur nicht verstanden, sondern sie wollten auch nicht verstehen. Sie haben Jesus einfach abgelehnt. Und das ist der große Unterschied. Die Jünger haben auch vieles nicht gecheckt, aber sie waren lernbereit und lernwillig. Und da ist es immer wieder zu Aha-Erlebnissen gekommen. Die Pharisäer haben Jesus nur abgelehnt. Sie schmoren lieber in ihrem eigenen Saft, sie bleiben lieber ignorant. Aber Jesus sagt in Vers 28, eines Tages werden auch sie erkennen, nämlich dann, wenn Jesus erhöht worden ist. Das Fazit am Ende von dem ganzen Text, lesen wir im Vers 30 eben, viele haben geglaubt. Die Pharisäer nicht, oder sagen wir vielleicht noch nicht, bis auf einige wenige Ausnahmen. Aber es geht immer, im gesamten Johannesevangelium auch, es geht immer wieder um den Glauben, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Und das ist auch der Schlüsselvers vom Johannesevangelium, den möchte ich jetzt auch an dieser Stelle wieder mal wiederholen. Johannes 20, Vers 31, oder lesen wir noch Vers 30 dazu, da geht es auch um den Zweck des Johannesevangeliums. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist der Zweck des Johannesevangeliums. Glaube an Jesus Christus und dadurch ewiges Leben zu erhalten. Das Resultat von Jesus und seinem Leben kennen wir auch. Er ist wirklich zu seinem Vater in den Himmel heimgegangen. Eines Tages wird er wiederkommen, zur Zeit sitzt er zur Rechten Gottes. Und das Schöne ist, auch wir werden ihm eines Tages folgen. Jesus bereitet Wohnungen für uns. Hebräer 6,20 sagt, dass er als Vorläufer, als Hohepriester, ist er hineingegangen, als Vorläufer in das Heiligtum, um Sühnung für unsere Sünden zu wirken. Und eines Tages wird er kommen und uns zu sich nehmen. Vielleicht wieder für uns persönlich, für dich persönlich, weißt du hundertprozentig, wo du am Ende des Tages hingehst? Weißt du für dich persönlich, dass deine Destination auch eines Tages bei Gott ist? Kannst du das hundertprozentig sagen? Dann preist den Herrn. Das kann nur der sagen, der wirklich glaubt. Und das ist das, wenn es euch der Heilige Geist offenbart hat. Was bleibt übrig von deinem Leben unterm Strich? Denkst du immer wieder mal nach darüber, wo du hingehst? Und die andere Frage ist, es geht nicht nur um dich, ja? Sonst könnten wir ja gleich schon alle gehen, gell? Sondern es geht um die Menschen um uns herum. Wen würden wir gern mitnehmen auf diese Reise? Ja? Liegt natürlich auch nicht in unserer Hand, weil Gott dieses Wunder bewirken muss, aber wir können für Leute beten. Und wir können uns bewusst machen, dass wir Gesandte sind und dass wir den gleichen Auftrag haben für die Menschen, den Jesus für uns gehabt hat. Du bist ein von Gott Gesandter. Ich habe schon gesagt, 2. Korinther 3,3, wir sind ein Brief Christi. Und die Frage ist, was lesen andere Menschen aus uns heraus, wenn sie uns und unser Leben betrachten? Lesen sie das heraus? Oder lesen sie was anderes? Ich wiederhole nochmal kurz die Zusammenfassung. Jesus ist der Gesandte des Vaters, war der erste Punkt. Genauso sind wir Gesandte Jesu. Es geht um die Legitimation des Vaters und auch unsere natürlich durch Jesus. Die Lehre, die wir vermitteln, um den Willen des Vaters bzw. für uns den Willen Jesu zu suchen, seine Worte zu sprechen, seine Werke zu vollbringen und seine Ehre zu suchen. Genauso wie Jesus der Gesandte des Vaters war, sind wir Gesandte Jesu. Der zweite Punkt, Jesu Herkunft, sie ist vom Vater. Ja. Die Frage ist, was ist unsere Herkunft? Da meine ich jetzt nicht die irdische Herkunft, die ist zwar wichtig, das soll man nicht verleugnen, weil wir leben ja in dieser Welt, aber es geht mehr um dieses geistliche Leben. Können wir auch mit Jesus sagen, dass wir von oben sind oder sind wir von unten? Der dritte Punkt, da geht es um die Zielbestimmung, um die Destination Jesu. Das war die Heimkehr zu seinem Vater im Himmel. Wo gehen wir eines Tages hin? Machen wir uns Gedanken über die Ewigkeit? Und wenn du zu Gottes Familie bereits gehörst, wen würdest du gern mitnehmen? Beten wir für die Menschen um uns herum. Amen.